die sprechen doch alle von Diversity. Diversity kostet eben Geld. Wenn du willst, dass ich jetzt Artist irgendwo mitten in Brandenburg in der Pampa hinfahre, ist klar, dass ich ein bisschen mehr Geld dafür haben will, weil I'm not feeling safe.
Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
Die nächste Session heißt Support ist mehr als Applaus, Allyship in der Musikszene. Und der Moderator ist Tobias Wilinski und er weiß alles über die Session, deswegen übergebe ich sofort und wünsche viel Spaß.
Dankeschön. Also, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Tobias Wilinski. Ich mache den eigentlich Musik-Business-Podcast Thema Takt und habe auch Yannick Nyang, meinen Co-Moderator, da interviewt.
Hi.
Und wir haben unter anderem über Tokenismus gesprochen. Das hat uns ein bisschen dazu inspiriert, auch nochmal eine Session zu machen, wo man ein bisschen mehr über Allyship redet, was ja gerade für mich als weißen Cis-Mann ein großes Thema ist. Aber trotzdem habe ich ziemlich viele Fragen. Und dazu haben wir spannende Gäste eingeladen. Und ich würde euch einfach bitten, euch kurz vorzustellen, bevor wir dann direkt ins Thema reingehen.
Mein Name ist Jenna oder Jenna Hendricks. Ich bin unter anderem Rapperin und ja, mache Deutsch-Rap, International-Rap. Und ja, freue mich hier zu sein und danke, dass ihr auch heute da seid.
Ja, da kann man schon mal. Sehr schön.
Ich bin Fikran Natintash, ich bin Autor und spreche viel über Männlichkeiten, Geschlechtergerechtigkeit und Antifeminismus und bin HeForShe Deutschlandbotschafter von UN Women Deutschland und mache sowas ganz oft und viel. Und ja.
Hallo, da kann man auch nochmal.
Hallo, mein Name ist Tina Wiedmann. Ich bin Mitbegründerin vom Collective Spotlight e.V. Wir sind mittlerweile ein Verein und vor allen Dingen ein Kollektiv, das sich mit Sexismus in der Musikbranche auseinandersetzt und verschiedene Workshops und auch andere Veranstaltungsformate macht und sich auch gerade ein Redezeit-Tracking-Tool entwickelt.
Hallo, ich bin Yannick. Ich bin Musikjournalist, Moderator und setze mich viel mit Deutschrap auseinander, würde ich behaupten. Und ich glaube, deswegen ist es auch ein Thema, was mich sehr interessiert. Aber ich bin in erster Linie heute nur hier, um Co. zu moderieren. Deswegen, ich bin sehr froh, hier zu sein.
Ja, direkt ins Thema. Wann habt ihr zuletzt Allyship in der Musikszene gesehen, wo es funktioniert hat? Also vielleicht mal ein direkt ein positives Beispiel, falls es sowas gibt.
Wow. Vielleicht ein positiver Versuch?
Das ist ja die Frage, die ihr vorher auch schon rumgeschickt habt. Und ich habe vorhin im Zug dann auch einmal drüber nachgedacht und habe sehr lange nachgedacht, muss ich zugeben. Und dann ist mir nur eingefallen, dass ich jetzt tatsächlich kein großes Beispiel habe von irgendwas, was unglaublich populär ist oder sowas, sondern halt einfach aus meinem eigenen Alltag, dass ich mit Männern zusammenarbeiten darf, die sehr aware sind und die gut Allies sind, weil die dann halt einfach wirklich sich hinterfragen, auch regelmäßig einchecken und vor allen Dingen Kritik annehmen können, weil ich finde, Kritik annehmen können ist im Allyship so ein ganz, 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 ganz großer Punkt, der auch oft der Punkt ist, wo es dann kippt.
Ich mache auch nur mal einen Versuch. Ich finde die Frage insofern spannend, weil man sich die überlegen muss, wo verortet man Allyship, also in jetzt individuell oder strukturell. Innerhalb der Musikszene auch außerhalb, also ich denke zum Beispiel auch an viele Kollektive, viele engagierte, also eine feministische Zivilgesellschaft letztendlich, die Allyship betreibt, die sich organisiert, um zum Beispiel gegen Täter auf die Straße zu gehen. Das kann dann sein, dass Leute zum Beispiel in Leipzig, glaube ich, letztens wegen dieser ganzen Lindemann-Sache auf die Straße gegangen sind, weil er wieder eingeladen worden ist, bis hin zu Leute, die zum Beispiel auch misogyne Narrative im Kontext von Samra zum Beispiel die misogyne Narrative auch versuchen, auch weiterzutragen und Arbeit dafür zu sensibilisieren. Die Frage ist, wo wir Allyship ansetzen, wenn Allyship bedeutet, dass es auch zum Beispiel Rapper gibt, die sich gegen Gewalt an Frauen und auch queeren Menschen engagieren, dann kenne ich auch Leute, die das tun. Habe den Namen natürlich jetzt vergessen von dem Rapper. Vielleicht kommt er mir noch. Also kommt drauf an, wo man das verortet. Aber Frage ist so ein bisschen, was heißt Allyship, wenn Strukturen nicht richtig verändert werden? Von daher, was bringt eigentlich Allyship in dem Moment? Insofern, ich bin hier als Person, die Männer in die Verantwortung nehmen will. Insofern, da fehlt es natürlich noch an Allies.
Und direkt das Strukturelle, also Was wäre denn für dich ein Paradebeispiel, wo du sagen würdest, da würde mir das auf jeden Fall als gutes Beispiel einfallen, da sollte sich eine Struktur ändern, oder Struktur klingt immer sehr, sehr schwer greifbar, aber irgendwie eine große Sache, die irgendwie schon lange falsch läuft und die aber vielleicht eine Person, ein CEO, meistens ist es ja auch ein Mann, ändern könnte?
Ich denke jetzt mal an Festivals, die selbst organisiert sind, was da an Besetzung ist. Ich kenne das Stadt ohne Meer Festival zum Beispiel, wo es zumindest im Vergleich zu anderen größeren Festivals eine andere Form von Sensibilisierung gibt. Wer wird auch als Headliner gebucht zum Beispiel? Auch das ist, glaube ich, immer eine wichtige Frage. Also an den Strukturen, wo es dann wirklich darum geht, wer ermöglicht welche Wege in der Industrie insofern. Aber ich gebe die Frage gerne mal weiter.
Weswegen ich am Anfang erst nichts gesagt habe, war, weil ich wirklich hart nachdenken musste. Allyship, wie du schon erwähnt hast, ich als mehrfach magnetisierte Person treffe natürlich auf ganz viele Punkte. Es ist natürlich immer die Sache, viele Leute heutzutage, auch RapperInnen, MusikerInnen, greifen gerne das Queer-Sein oder oh mein Gott, we are allies, Black Lives Matter, ich mache jetzt mein Profil mit Schwarz. Und das sind aber auch immer die Leute, wenn du die dann drauf aufmerksam machst, ey, das, was du gerade gesagt hast, ist, nein, ich kann nicht rassistisch sein und das geht ja gar nicht. Also die sind gar nicht fähig, diese Kritik aufzunehmen. Und dies ist mir schon des Öfteren passiert, weswegen ich einfach der Meinung bin, mittlerweile, ja, es gibt bestimmt draußen Leute, die wirklich Allies sind, aber die ich bis jetzt so begegnet bin in der Branche, I think not so, aber nice, wenn es sie auf jeden Fall gibt. Und an alle RapperInnen und alle Personen, die Rap machen, please know the history. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, auf einer Seite so Leute, ne, nimmt von der Black Culture, just doing the thing, sagen Dinge, machen. Aber niemand reflektiert wirklich oder beliest sich wirklich, okay, woher kommt der. Leute haben auch gar nicht die Lust dazu, was ich sehr traurig finde, weil am Ende des Tages als Artist in Germany, okay, du kannst hier einen Brazilian Buttlift machen, du kannst die Spray Tan drauf machen und dann ein bisschen wie Nicki rappen, aber du kannst das alles wieder abnehmen. Ich als Rapperin kann es nicht, meine Hautfarbe ist dran. So finde ich einfach super schade. Und wenn man dann auch die Leute irgendwie drauf anspricht, ja, sind die Reaktionen auch immer nicht schade. Also man möchte immer das Gute und das Schöne nehmen, aber den Schmerz dahinter will man nicht hinterfragen. Und ich finde auch des Öfteren einfach, dass wenn ich mir manchmal anhören muss von Menschen aus der Musikbranche, oh nein, wir haben schon eine Schwarze, wir haben schon eine Latina, wo ich mir so denke, denkt ihr, dass wir irgendwie alle so, es gibt diese Prototyp schwarze Person und die reicht dann komplett aus? Und das Lustige ist dann auch immer, wenn man dann schaut, wer die, also wem sie als schwarz nennen, so, the person is not even black, but okay. Und da denke ich einfach, muss sehr, sehr viel reflektiert werden, Strukturen müssen aufgebrochen werden, Menschen müssen miteinander reden, Menschen müssen lernen, Menschen müssen auch, also gerade die Privilegierten unserer Gesellschaft müssen lernen, betroffenen Menschen zuzuhören und nicht nur so zu tun und auch nicht irgendwie nur im Black History Month Support zeigen oder in the Pride Month, sondern all over the year.
Ich habe da eine ganz spannende Anschlussfrage, weil ich höre da sehr viel Kritik an so dem Performativen von dem Allyship irgendwie raus, was mir auch selber irgendwie begegnet, wo ich mich auch selber teilweise hinterfrage als Mann oder ne, in manchen Situationen. Mich würde interessieren, generell an euch, was ist echtes Allyship für euch und wie kann man vielleicht, wenn man das betreiben möchte, nicht performativ sein, abseits von einfach nur zuhören. Ich meine zum Beispiel, ihr habt einen ganzen Verein gegründet, das ist ja eine richtige Aktion. Abseits davon gibt es noch andere Sachen, die man machen kann.
Also ich fand den Verein gründen, das war eher so eine Notwendigkeit dessen, dass wir ja in so einem System sind und uns, dass da auch alles Geld kostet und naja. Aber ich finde, der Unterschied zwischen Performative Allyship und echtem Allyship ist ja im Endeffekt, dass man als sich als nicht betroffene Person zurücknimmt, weil es geht halt nicht um dich als nicht betroffene Person so. Und ich glaube, das ist ganz oft das Ding. So, man möchte ganz cool sein, weil so aware sein, woke sein, das ist gerade voll das Ding in so der Szene und gerade in der Musikszene. Also wir sind alle so trendy und ab und am Puls der Zeit und das ist halt gerade Diversity, ja, ja. Und wie Jenna ja auch gerade schon meinte, und dann holt man sich dann immer so die eine Person dahin und sagt, ach ja, guck mal, nee, jetzt haben wir da ja eine schwarze Person, die dann, wie du meinst, nicht schwarz ist, sondern auf Color vielleicht. Und also reflektiert das halt gar nicht. Oder halt, was ich in den letzten Wochen viel gesehen habe, gab es jetzt zwei Vorfälle von so Content-Creatern, männlichen, die halt auch ihr Following machen mit feministischen Content und die dann kritisiert werden, weil sie sagen, naja, aber den Typen, mit dem du ja geredet hast, das, was er gesagt hat, war halt nicht cool und wusstest du eigentlich, dass der halt auch das und jenen Vorfall hatte und es wäre cool, wenn du das auch ein bisschen outcallst und einfach den anderen Mann auch zur Rechenschaft ziehst und halt sagst, so holding accountable ist einfach voll wichtig, weil wir Frauen und Flinterpersonen machen das schon immer und versuchen das und werden dann halt nicht gehört und wenn es braucht Männer, die halt andere Männer accountable halten und dann reagieren diese Content Creator damit halt, ja nee, das war ja gar nicht so und also da bist du ja jetzt einfach, bist ein bisschen hysterisch, ne? Also das ist ja jetzt auch einfach, das ist ja auch gar keine Kritik so emotional, wie das darüber kommt.
Ist ja noch ein bisschen sensibel.
Du kennst den ja auch gar nicht und so. Und das ist dann halt auch gerade eben, wenn man in der heutigen Zeit Influencer ist und eine riesige Reichweite hat und gerade dann Kritik, feministische Kritik, klein zu reden und nicht ernst zu nehmen, das ist für mich performativ und ich finde, das macht für mich auch ganz, ganz viel von dem, was man vorher gemacht hat, das vielleicht gut war, aber macht ganz viel kaputt, weil wenn du Kritik von Frauen, berechtigte Kritik nicht annehmen kannst und dann direkt in einer misogynen Art und Weise antwortest, dann glaube ich, hast du Feminismus nicht wirklich verstanden und beziehungsweise bist du noch so tief mit deiner eigenen Fragilität beschäftigt.
Ja.
Ja, Anni, du beschäftigst dich auch viel mit Männlichkeit. Hast du da auch noch was hinzuzufügen?
Nee, überhaupt nicht. Und ich muss, also ne, als Person, die selber auch in der Öffentlichkeit als Cis-Mann zu Männlichkeiten und auch feministischen Themen spricht, muss ich da mit den Gleichzeitigkeiten noch rauskommen. Also sowohl eine berechtigte Kritik aus einer feministischen Perspektive aushalten und gleichzeitig als trotzdem marginalisierter Mann kriege ich auch ganz Zeit viel Shit von Männerrechtlern und Faschos. Also diese Gleichzeitigkeit im feministischen Diskurs, die ist natürlich auch, ne, die ist manifest. Aber ich glaube, dass das Spannende ist, weil ich mache auch Sachen zu Allyship und gehe halt immer viel in Räume mit Männern. Ich arbeite viel mit Jungs, ich gehe in Schulen, Unternehmen und diversen Vereinen und sonst was. Und das Spannende ist eigentlich immer, dass es, ich will keine Lanze dafür brechen, aber ich merke auch immer wieder, dass es, man kann in so Räume gehen und sagen, let's go Allyship, wir müssen Allyship-Sachen, aber wenn man mit Männern spricht, die halt jahrzehntelang nicht einmal vor diesem Begriff gehört haben, geschweige denn irgendeine Form von Privilegien anerkennen können oder überhaupt sich als Mann in einer Geschlechterhierarchie und einer Geschlechterordnung verorten, die sie privilegiert, dann wird Allyship auch nur eine leere Hülse. Es geht dann in meinem Arbeitsschwerpunkt weniger, also auch natürlich, um zu sagen, hey, wir müssen zuhören und was du sagtest, auch bewusst machen, woher wir die ganzen Sachen machen, warum hört ihr eigentlich die ganze Zeit Rockmusik und so, es gibt so, ne, aber es geht da eher darum, wie können wir Männer dazu anhalten, weniger Gewalt auszuüben und wie können wir gewaltaffine Männlichkeiten reduzieren, aber ich finde das Performative, wir haben ja diese ganzen Performative Males gerade, diese ganze Debatte, ich finde es in dem Moment zeigt sich eigentlich dann der Unterschied zwischen man kann auf Social Media natürlich diese Dinge posten und ich finde es auch nicht unwichtig, dass das passiert. Also dass zum Beispiel Rapper sich in irgendeinem Fall zum Beispiel in irgendeiner Form, auch wenn es leise ist, solidarisch zeigen. Nicht, weil es jetzt, kann jetzt klein sein und es kann nur sagen, hey, ich bin gegen Gewalt, aber wie viele Männer kennst du, wie viele Rapper kennst du, die sagen, ich bin gegen misogyne Narrative und gegen Gewalt. Also wir müssen da so ein bisschen auch über die politische Praxis sprechen, weil wir wissen, dass wir Männer nicht sofort in eine feministische Veränderung und zu den Crazy Feminists machen werden. Das wird ein Leben lang dauern. Also es braucht Zwischenschritte. Das zeigt zumindest meine Erfahrung in den Schulen vor allem. Aber gleichzeitig geht es schon auch darum, eine solidarische Praxis zu etablieren. Das heißt, nicht nur zu sagen, ich bin gegen Gewalt an Frauen, sondern spendest du, organisierst du am 8. März Kinderbetreuung, nimmst du deine Leute in Verantwortung, callst du Leute aus, entscheidest du dich da zum Beispiel nicht mehr Chris Brown zu hören oder sowas oder feine Sahne Fischfilet oder sowas. Ne? Also auch das sind ja Sachen, über die wir sprechen müssen. Also welche Konsequenz hat das dann wirklich? Und da fängt es dann wirklich an, spannend zu werden. Aber ich sag mal so, wir beobachten ja schon auch eine Rückwärtsentwicklung in Männlichkeitsorientierung bei Jungs. Und das hat auch viel damit zu tun, dass Jungs gerade nach der Shell Jugendstudie zum Beispiel, für viele, also über 70% der Jugendlichen ist, jugendlichen Männer, ist Männlichkeit wichtig. Das kann man jetzt irgendwie kritisieren, aber gleichzeitig muss man damit arbeiten. Insofern, ich versuche mir immer auch einen emotionalen Haken zu werfen und sagen, lass nicht über Feminismus direkt sprechen, sondern lass mal über Cristiano Ronaldo sprechen. Dann hat man einen Haken, weil wir dann über Misogynie-Narrative und Gewaltverstrickungen sprechen. Von daher ist eine Frage auch vom Zugang, aber dass es natürlich performative Mails gibt und ich werde auch so gelesen, sicher, natürlich. Ich nehme schon auch einfach eine Anmaßung, dass ich da irgendwas dazu sage und gleichzeitig ist der Unterschied, glaube ich, dann hat man eine politische Praxis oder nicht. Und wenn die da ist, kriegen, glaube ich, auch andere Flinterpersonen auch ein ganz anderes Vertrauen in die Arbeit, die man vielleicht auch tut.
Allyship in der Praxis. Also ganz häufig höre ich auch von anderen Leuten, dass sie nicht mehr politisch posten, also ganz, ganz breit, weil sie vielleicht mal oder ein, zwei Mal negatives Feedback bekommen haben und sich dann einfach sagen so, ey, ich habe nicht so Lust oder die Kapazitäten, diese emotionale Belastung auszuhalten. Habt ihr da Techniken? Ich meine, ihr kämpft ja die Kämpfe noch krasser. Wie ihr damit umgeht, wie ihr vielleicht auch anderen Techniken mitgeben kann, dass man eben nicht so schnell in dieses, ah, nee, ist nicht mein Ding, ich mache das jetzt nicht mehr, obwohl es natürlich schon ein wichtiger Punkt ist und eigentlich ein relativ leichter, weil ich muss ja nur zweimal klicken und habe vielleicht was geteilt, was 100 Leute sehen oder mehr oder weniger. Wie kann man das so ein bisschen besser handeln? Ist natürlich auch keine per se beantwortbare Frage, aber habt ihr Techniken, wie damit umgeht?
Kannst du die Frage nochmal anders definieren, damit ich es verstehe? Weil geht es jetzt darum, dass eine Person, die politische Arbeit macht und dann aus der politischen Bubble kritisiert wird und daraufhin sagt, okay, ich habe keinen Bock mehr Videos zu machen? Oder geht es einfach um random Leute, die einfach Müll kommentieren?
Nee, einfach ganz random. Also ich sage, ich habe einen Post gesehen, es geht um Feminismus, ich bin jetzt der weiße Cis-Mann, ich poste das, weil ich denke, es ist was Gutes. Und dann gibt es aber vielleicht zwei, drei meiner FollowerInnen, die dann irgendwie sagen, ja, was ist das denn für ein Scheiß? Und dann muss ich mit denen irgendwie diskutieren, was ich da geteilt habe, obwohl es nicht meins ist. Und das führt dann aber dazu, dass ich gar nicht mehr sowas teile, weil ich halt denke, so, oh nee, die Diskussion mit den Assi-Leuten, also klar kann ich die auch blockieren, aber das ist jetzt, finde ich, jetzt nicht unbedingt der zielführende Weg. Und damit emotional einfach umzugehen, dass man nicht ausbrennt in der Allyship-Arbeit. Und ihr seid ja auch wenn ihr auf euch über Allies freuen würdet, seid ihr auch Allies untereinander im besten Falle. Das meine ich jetzt so. Wie schaffst du es auch manchmal vielleicht Sachen auch zu callen und mit der Kritik, mit der Diskussion umzugehen und nicht auszubrennen?
Wenn ich keine Kapazitäten dafür habe, dann wird die Person geblockt. Also ich weiß gar nicht, warum Blocken so schlimm ist. Also ich finde Blocken ganz toll. Selbstfürsorge ist was Großes. Ich finde, das ist keine Schwäche zu sagen, okay, ich gehe diese Diskussion nicht ein. Viele betroffene Menschen hier, wir kämpfen 24 Stunden. Ich habe keinen Nerv von irgendeiner Petra L. irgendwie eine Diskussion zu führen, warum ich was gepostet habe. Wenn es dir nicht passt, was machst du auf meinem Profil? Ich denke halt einfach, wenn man sich entscheidet, politische Arbeit zu machen oder Dinge zu teilen, du bist niemandem Rechenschaft schuldig für deine Werte und für Dinge, die du vertrittst. Und wenn es eine Person gibt, die mit dir darüber diskutiert, dann ist sie, warum folgt sie dir überhaupt? Dann würde ich die Person entfernen. Und natürlich, wenn du das Privileg hast oder die Ressourcen hast, in die Diskussion mit dieser Person einzugehen, go for it, aber ich als betroffene Person sehe es, ich habe es am Anfang wirklich als Aufgabe gesehen, die halbe Welt irgendwie aufzuklären. Mittlerweile habe ich einfach den Standpunkt, dass ich sage, ey, wir haben Tupoka, wir haben so viele Podcasts, wir haben TikTok, mein Gott, kannst ein Wort eingeben und da wird dir das irgendjemand dort schon erklären. Es ist nicht die Aufgabe der betroffenen Person, sich auch noch da mit jeglicher Fragility auseinanderzusetzen.
Ich finde es auch wichtig zu sagen, dass wenn man sich als nicht betroffene Person sagt, ah, das ist jetzt so, wenn ich das poste, dann muss ich da mit Leuten vielleicht drüber reden und dann muss ich da jetzt diese Arbeit machen, dann, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich habe das privat auch zu Sachen, dass ich manchmal Sachen nicht poste, weil ich da einfach gerade emotional und mental keine Kapazitäten für habe und dann ist es schon bewusst, dass nicht posten, sondern sich einfach generell aus sozialen Medien gerade rausnehmen. Aber die Sache ist, ich muss mich halt als betroffene Person trotzdem einfach in meinem Alltag mit diesen Sachen auseinandersetzen. So, ich bin trotzdem jeden Tag irgendwie damit konfrontiert, dass in der Bahn ein Mann zwei Plätze statt einen Platz irgendwie belegen muss, weil er, keine Ahnung, ganz dicke Eier hat oder so. Und mit anderen Sachen auch auf also in jeglichen Interaktionen. So, das kann mir jedes Mal passieren. Und auch andere Sache, dass ich auch im Alltag quasi in der echten Welt dann trotzdem diese Arbeit machen muss, weil ich mich aus der Situation vielleicht nicht rausnehmen kann. So, das ist dann, ich glaube, das, dem sollte man sich bewusst sein, dass betroffene Personen halt nicht mal eben sagen können, ah, ich ziehe mich da jetzt raus, ohne so, weil die Betroffenheit halt einfach da ist.
Yannick, möchtest du noch eine Frage stellen?
Tatsächlich. Sorry, mein Hals. Folgendermaßen, wir haben gerade eben darüber gesprochen, dass Rapper zum Beispiel auch gibt, die sich mehr positionieren, mehr als Allies positionieren. Ich denke da auch zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht ein komischer Winkel, aber an ein Chiago, an Leute, die halt irgendwie zumindest versuchen, auf ihren Konzerten mit Awareness-Teams zu arbeiten und so weiter. Jetzt würde mich interessieren, wie viel davon seht ihr quasi performativ, weil ja er gleichzeitig in seiner Musik auf jeden Fall andere Werte vertritt. Jetzt nicht mal unbedingt am Beispiel von Chiago, muss jetzt nicht unbedingt die Person sein, aber das ist so ein Phänomen, was ich jetzt generell bei ganz vielen Leuten in der Szene sehe, dass es mehr passiert, was ich auf einem Festival grundsätzlich erstmal gut finde, aber gleichzeitig merke ich auch, überall wird jetzt Awareness-Team draufgeschrieben und gleichzeitig in der die Awareness-Arbeit ist jetzt nicht unbedingt, in der Realität nicht unbedingt, wird nicht gut exekutiert.
Also als Cis-Mann jetzt immer zu sagen, ist natürlich auch ein bisschen crazy, aber wenn zum Beispiel ein Finch, der hat ja auch so ein, das war ja riesig in den News, wo er auf dem Konzert in Frankfurt meinte, raus mit dir so. Ganz ehrlich, voll okay, weil ich kann da nicht in Finch hingehen und sagen, hast du das feministische Zertifikat absolviert, so die Ausbildung hat er nicht. Er ist Finch, er hieß Finch asozial, er wird das nicht gemacht haben.
Ja.
Und gleichzeitig ist es aber auch nicht seine Aufgabe, sollte es nicht seine Aufgabe sein, den Shit zu machen. Da müssen die Leute halt in den Konzerten, in den Reihen stehen und gucken halt, dass die Männer sich einfach nicht so scheiß verhalten. Dann hat das was natürlich was Performatives, weil er natürlich, er sieht den Raum, wenn er jemand ist, soll er machen. Ich finde das erstmal für Leute, die eben nicht in feministischen Bubbles aufwachsen, finde ich das wichtig. Aber das Problem ist dann, als er dann zum Beispiel meinte, ihr Frankfurter, ihr müsst auf eure Frauen achten, was ist los bei euch, verteidigt eure Frauen. Und dann wird es halt einfach wieder dumm und problematisch.
Ja.
Das heißt, ich bin immer dafür, dass Männer sich in irgendeiner Form öffentlich dazu positionieren und auch gerade dann auch noch Konsequenzen dafür ziehen. Aber man darf nicht vergessen, Finch hat 10.000 Leute da. Diese eine Person wird keinen Unterschied machen. Es werden immer noch Leute zu seinen, zehntausende Leute zu seinen Konzerten gehen. Und Finch ist kein Rapper, der unbedingt, correct me if I'm wrong, kein feministisches Publikum anzieht so, weil seine Lieder und seine Texte salopp formuliert, entwerfen keine gewaltarmen Männlichkeitsbilder. Das ist jetzt einfach so mein Ding. Aber finde ich es trotzdem wichtig, dass so ein Finch auch sich verändern kann. Ja, aus einer Perspektive von, ja, Männer können sich in irgendeiner Form in kleinen Minischritten solidarisch zeigen. Was war das andere Beispiel, was du so meintest?
Ich habe von Chiago und seiner Musik gesprochen und halt von diesen typischen Awareness-Teams, die es mittlerweile gibt, oder diese Awareness-Leute, die auf Konzerten eingesetzt werden.
Ich finde das wichtig, selbst wenn, also das, aber der Unterschied wäre halt, dass er nicht nur performativ, wenn er weiß, das sind 10.000 Kameras, sondern wenn dann zum Beispiel auch, es gab ja diese Indie-Bands, diese deutschen Indie-Bands, wo es auch so, diese.
Wie?
Jeremias und sowas, ja. Genau. Dass sie da halt stimmt. Schneller einfach Konsequenzen ziehen. Und auch bei Feine Sahne Fischfilet so, was war da auch passiert? Also das ist immer die Sache, wer kommt in die Öffentlichkeit, wer hat dann vielleicht auch so ein Momentum abgegriffen? Aber finde ich das für Leute, die halt gar keine Ahnung damit haben, also man muss immer, you gotta pick your battles, so du kannst nicht davon ausgehen, dass die Leute danach denken, ach ja, aber das zweite Aussage von Finch war halt scheiße. In dem Moment ist halt ein Mann rausgeflogen, der sich scheiße verhalten hat und das ist erstmal wichtig.
Aber gleichzeitig ist halt auch ein bisschen Bare Minimum, ne? Also es sollte.
Wir reden von Männern.
Ja, ja. Also ich habe.
For real.
Ich habe das auch gesehen. Ich fand es natürlich auch voll super. Ich finde es auch super, dass es Awareness-Teams gibt. Aber es ist so. Also Finch ist nicht die erste Person, die ein Arschloch aus dem Konzert rausgeschmissen hat. Und Chiago ist nicht die erste Person, die Awareness-Teams auf seinen Konzerten hat oder sowas. Und das ist dann ein bisschen, wo ich mir denke. Das macht es dann auch wieder performativ, weil warum werden jetzt die beiden als Beispiel gepickt, wie toll das ist? Und ich denke mir so, dass die haben das Rad nicht neu erfunden, sie sind aufs Rad aufgesprungen von Leuten, die das dann halt schon erfunden haben, was auch ein bisschen in die Richtung geht, was du vorhin meintest. Ne, andere Leute machen Arbeit und arbeiten und haben was entwickelt und dann kommen so zwei weiße Dudes und denken, yeah, guck mal, wie cool ich bin.
Es ist wirklich so. Es ist ja auch wie mit Afro-Music, so eine schwarze Person macht Afro-Music, ist like, okay, ist nicht unser Vibe. Und eine weiße Cis-Person macht einmal ein Piano oder was auch immer. Und die Leute sind, oh wow, das ist ja jetzt kulturell was total Neues und das ist so hervorragend und das ist so toll. Und I'm like, denk mir so, don't waste my time. Ich bin da manchmal in manchen Punkten in einem Zwiespalt, weil ich glaube, da kommt auch so manchmal die Sozialarbeiterin aus mir raus. Weil manchmal denke ich halt auch so, das bezieht sich jetzt nicht auf Finch und Chiago, aber ich denke mir auch so, nicht alle Menschen auf diesem Planeten haben dieselben Ressourcen oder sind in einem Haushalt aufgewachsen, wo Eltern super eloquent sind und Zugänge zu so viel Material einfach haben. Also ich kann da nur von mir selbst reden. Also viele Sachen bis heute, jemand spricht mit mir, ich habe ein Interview oder sonstiges oder ich sitze in der Uni, jemand sagt irgendwas und ich merke, wie ich mein Handy rauspicke und ChatGPT die Frage, was will die Person von mir? Was will die sagen? So, that's so, all. Ich finde, da ist es auch important, immer zu schauen, gerade auch in der Vogue-Bubble, dass man alle Menschen abholt und das nicht irgendwie nur bei den AkademikerInnen bleibt, was ja öfters so ist. Das finde ich auf jeden Fall super wichtig. Dass
so nämlich. Das ist gut. Okay. Mach weiter.
Dass alle Menschen Zugänge dazu haben. Wiederum muss ich auch sagen, also ich fühle halt nicht, wenn so Artists auf der Bühne, wenn so Artists auf der Bühne zum Beispiel die Pride-Flagge hissen oder sagen, ja, sehr Feminismus, ich sag's. Und dann im nächsten Moment haben die ein Feature mit Chris Brown. Und ich bin so, make it sense. Also, das macht für mich, wie kannst du denn auf der Bühne sagen, oh mein Gott, Queer Bubble, ich supporte euch, ich bin für euch da, dies, das. Und nächsten Moment hast du mit einem Rapper ein Feature, wo ich mir denke, hell to the no. So, und da finde ich so, bitte, auf einer Art kann man sagen, ja, aber guck doch mal, Jenna, weil das machen ja viele, wenn ich sie dann outcalle, so, ist doch trotzdem gut für den Mainstream. Und Menschen, ich bin so, don't piss me off. Entweder lass es einfach sein, so, oder mach es richtig. Natürlich ist es wichtig, dass da für Sichtbarkeit gesorgt wird. Absolutely. Aber diese Paradoxon, so, das ergibt für mich keinen Sinn. Und ich merke dann halt auch immer in Gesprächen mit diesen Menschen, wenn eine weiß gelesene Person in der Jury sitzt und mir sagt zu einer anderen queeren Person, period oder girl, und dann sagt sie daraufhin so, ja, ihr versteht das nicht, das ist in unserer Welt. Ich denke mir so, Schwester, in welcher Welt bist du? Du bist nicht in meiner Welt. Da ist eine Mauer dazwischen, da sind Meilen zwischen uns beiden. Dann denke ich mir auch so, lass es einfach sein, please.
An der Stelle, also ich höre dir sehr gerne zu, du hast auch einen Podcast, also da könnt ihr auch nochmal sehr viel reinhören und da haust du auch einfach ein bisschen raus. Zum Thema, das hatten wir gerade davor so ein bisschen, auch Festivalbooking. Du arbeitest auch mit Organisationen da zusammen, um die Festivals ein bisschen diverser aufzustellen?
Nee, aber ich mache selber Festivals.
Du machst selber, okay. Erzähl gerne.
Also wir, Collective Spotlight, wir haben uns halt gegründet, wir sind alle FestivalveranstalterInnen und kennen wir uns halt, dadurch sind wir immer auf dieser ganzen Konferenzen und den Festivals gewesen, sind uns bewusst auf, wie so die Diversity-Quota auf der Bühne ist und gerade was die Geschlechtervielfalt oder die nicht vorhandene Geschlechtervielfalt auf der Bühne angeht, und wir sind uns dessen sehr bewusst. Und dann irgendwann ist uns auch aufgefallen, dass aber auf diesen ganzen Festival-Konferenzen dann halt auch immer gesagt wird, ja, wir passen auf paritätisch besetzte Panel, und dann reden aber trotzdem immer nur die Männer. Und das war für uns so der Aufhänger, weshalb wir gesagt haben, so, das ist so weird, und da gibt es auch nicht so viele Studien zu und nicht so viele harte Fakten, weil gefühlte Wahrheiten werden ja gerne nicht gesehen. Deswegen dachten wir, naja, wir schaffen jetzt mal Fakten und fangen halt mit Redezeit-Tracking an, also wirklich 1:1 tracken, wer redet wie viel auf der Bühne. Das war unser Aufhänger, und sind dann einfach natürlich dadurch, dass wir halt Festivals selber veranstalten, halt auch vorrangig auf anderen Festivals und Festivalkonferenzen unterwegs und beraten aber auch immer gerne, falls jemand Beratung braucht, hit me up. Ja, da sind wir sehr offen.
Was ist denn auch, um häufige Ausreden zu entkräften, also so, ja, es gibt ja keine Rapperin, war ja häufig so ein Ding. Wie kann man, außer natürlich zu sagen, ja doch, guck mal hier, was gibt's so klassisch, um relativ schnell Leuten zu zeigen, nee, was du gerade redest, ist Bullshit?
Ändert euer Booking-Team. Best Practice-Beispiel ist das Roskilde-Festival zum Beispiel. Das ist Europas größtes Non-Profit-Festival mit bis zu 130.000, 140.000 Besuchenden, also wirklich riesig. Die haben krass diverses Booking. Und die haben uns zum Beispiel mal gesagt, dass die tatsächlich ihr Festival-Booking-Team geändert haben. Die haben ein sehr junges, ein sehr diverses Team und dadurch hat sich auch deren Line-Up plötzlich geändert. So, also die ganze Struktur bei denen ist auch sehr spannend und das ist auch so das, was Studien zeigen, dass wenn ein Team diverser ist in der Besetzung, dann wird der Output auch diverser. Und das heißt, wenn das nicht möglich ist, also entweder ist man einfach ein krass Mainstream, kommerziell orientiertes Festival, das eigentlich nur vorgibt, divers sein zu wollen, aber eigentlich nur möchte, dass da möglichst viele Leute kommen und man ausverkauft ist. Oder man will tatsächlich Diversität und dann schaut man, dass man das halt ändert. Und bei uns auf dem Festival, das ist so unser Booking-Team, da kann auf jeden Fall auch mehr Diversität rein. Das geben wir auch ehrlich selber zu. Und deswegen sagen wir, arbeiten wir dann halt mit Kollektiven zusammen, die Perspektiven vertreten, die wir nicht haben und die dann zum Beispiel einen Teil unserer Bühnen booken, dass wir das dann so outsourcen sozusagen, eben um da die Perspektiven abzudecken.
Wie heißt euer Festival?
Ich mache unter anderem das Fuchsbau-Festival und das Skandalös-Festival.
Hey, so nämlich. Ich finde die Idee, Diversität outzusourcen für ein Festival voll spannend irgendwie. Und ich merke generell, dass so Bookings outgesourced werden, auch für so große Hip-Hop-Festivals immer mehr, dass es irgendwie vielleicht die und die Bühne gibt, die dann gesponsert ist für eine Brand oder so. Das könnte man ja eigentlich theoretisch auch einfach einem Kollektiv über. Schlag mich tot, Slick Unit aus Hamburg, die Girls, die auflegen und sagen, die kuratieren da das einmal komplett. Das war nur eine Idee von mir, die ich so in den Raum und in den Podcast geben wollte. Eine Frage, die ich aber hätte, welche Ausreden gibt es denn noch, jetzt abseits davon, von es gibt zu wenig KünstlerInnen?
Genau, also die Nummer eins Ausrede ist, da gibt es ja gar nicht so viele. Und das ist ganz lustig, auch wirklich die absurdesten Sachen, habe ich ja schon gehört. Und die zweite Ausrede ist ja, das ist ja zu teuer. Also die Frauen, die wollen ja einfach viel zu viel Geld haben, ne? Das ist ja, da ist die Männerband einfach günstiger. Und da ist es so, das stimmt tatsächlich, dass teilweise flinterbesetzte Bands, die nicht ganz so hoch sind wie eine rein männlich besetzte Band, wenn man die vergleicht, tatsächlich teilweise ein bisschen teurer sind. Und denke ich mir so, ja, aber dann muss man auch bedenken, die brauchen vielleicht auch einfach mehr. Die brauchen vielleicht zum Beispiel einen eigenen Seku. Grundsätzlich werden die vielleicht weniger gebucht. Also das ist ja auch da muss man ja auch kompensieren teilweise. Das, was die Männer halt nicht machen. So Männer, die haben ja ganz viel schon so mitgebrachtes Kapital, wie man, das ist auch wieder sehr akademisch, so mitgebrachtes soziales und anderes Kapital. Und das haben die Flinterbands dann zum Beispiel nicht. Und deswegen kosten die dann halt nie mehr. Aber dann ist das dann halt so. Also ich finde, dann sollte das nicht der Grund sein, warum man eine Band nicht bucht.
Naja, vor allem, die sprechen doch alle von Diversity. Diversity kostet eben Geld. Wenn du willst, dass ich als Artist irgendwo mitten in Brandenburg in der Pampa hinfahre, ist klar, dass ich ein bisschen mehr Geld dafür haben will, weil I'm not feeling safe. Und die Leute sollen sich doch, also gerade wenn du sagst, okay, ich buche Flinterpersonen, People of Color, die Menschen sollen sich ja wohlfühlen. Und das ist ja total normal, dass da einfach in deren Augen viel verlangt wird. Natürlich ist es in deren Augen viel verlangt, weil sie privilegierter sind und nie in solch einer Situation sein werden, um das wirklich zu verstehen, worum es da halt am Ende des Tages geht. Ich weiß, es gibt einige Festivals, die Flinterbühnen haben. Also ich verstehe die Idee dahinter und finde es auch cute, aber irgendwie auch nicht. Und dafür könnt ihr mich auch canceln, ja, don't care. Weil ich als betroffene Person, ich mach Rap. Ich möchte nicht schon, dass mir irgendjemand sagt, she's doing queer Rap. No, I'm just doing Rap. Fertig. Dementsprechend, mir ist egal, ob auf dem Splash oder auf sonst ein Festival mich nur drei Leute kennen. Ja, dann lernen die mich dann kennen, wenn ich auf der Mainstage spiele. Dafür ist es doch da. Ich will nicht irgendwie das Gefühl haben, ich bin anders oder ich bin was Besonderes. Nein. Ich bin Jenna Hendricks. Period.
Das fühlt sich auch so ein bisschen so an wie, es gibt den Erwachsenentisch auf der Party und dann gibt es noch den Kindertisch. Checkst oder den Tisch für die bisschen komischen, weißt du, ne? Weißt du?
Oder du spielst mit deinen Geschwistern irgendwie ein Videospiel und du hast den Controller ist nicht mal angesteckt, so mäßig. Das finde ich ein bisschen eigenartig, obwohl ich die Idee auch voll verstehe.
Voll süß, aber doch nicht süß. Aber checkst du so dieses, man ist so, ich check, aber ich check auch nicht.
Aber wie könnte man denn tatsächlich noch Festival-Lineups diverser gestalten und das aber nicht performativ machen mit abseits von Outsourcing oder ja, vielleicht das Booking-Team zu verändern. Gibt es da noch andere Möglichkeiten? Vielleicht auch als Allies, wenn man jetzt nicht selber schon irgendwie krass am Start ist.
Buch Jenna Hendrick.
Und nachdem ihr sie gebucht habt, fragt ihr sie, welcher ihrer Freundinnen auch noch Zeit hätte, auf der Bühne zu sein?
That way.
Bei Gott, ich hole so viele Leute, fragt mich. 2026, mein Terminkalender ist noch ein bisschen frei, mein Album kommt auch nächstes Jahr raus.
So nämlich.
Bucht mich, ich bringe meine Girls mit.
Also ich glaube, das ist you know, wirklich das, wo ich mir jedes Mal denke. Und was ich nicht nur auf der Bühne habe mit KünstlerInnen, sondern dadurch, dass ich halt mittlerweile auch in einer Position bin, wo ich jetzt zum Beispiel in einem Podcast hier sitze oder auch mal für einen Panel angefragt werde, denke ich mir jedes Mal, wenn ich nicht könnte, werde ich dir mindestens 10 andere Flinterpersonen aus meinem Bekanntenkreis vorschlagen, die du bitte dann anfragen sollst, die alle super sind, weil ich nur ganz tolle Leute kenne, die alle ganz toll sind. Ich liebe meine Freundinnen. Ich denke, das ist jedes Mal so, wenn irgendjemand irgendeine Besetzung für irgendein Panel braucht, eine Jurybesetzung, irgendwas. Es ist alles Reichweite und oder Geld. Und dann denke ich mir so, ja, frag mich, ich kann dir 15, 30, 50 Namen sagen. Und ich meine, das ist die Musikbranche, wir kennen alle 50, 30, 40 Leute eigentlich. Oder wenn nicht, dann fragen wir halt eine Person und sagen so, hey, du bist doch gut vernetzt, du kennst doch hier, ne? Sag mal, kennst du da nicht wen? Ich meine, so läuft es doch, so machen das die ganzen Bros. Yeah. Und wir können es genauso machen, finde ich.
So nämlich.
Weil, da will ich auch nochmal Shoutout to Lina, Mona Lina, Kiss. So wie du es gerade gesagt hast, sie hat mich ja auch dann ne, angeschrieben, meinte, ey, hast du Bock zu join? Und das meine ich halt, also wie du es halt gesagt hast, ne, man shared, man teilt und dasselbe geht auch für mich. Wenn ich weiß, ich kann zu irgendeiner Performance nicht, dann habe ich meine 40 Leute, die ich da hinschicke, wo ich weiß, okay, die machen es genauso und nur so kommen wir ja auch wirklich, egal ob Musikbranche, Content Creation, whatever, nur so kommt man ja irgendwie weiter, wenn man sich da gegenseitig supportet und shared und...
Support ist kein Mord, ich finde Support so wichtig und so, also ich muss auch sagen, Solidarität mit anderen Flinterpersonen ist so das, was ich die letzten Jahre unglaublich viel gespürt habe und was so toll ist, I love girlhood. Was einfach wirklich toll ist, einfach weil auch ich merke, dass das Arbeiten einfach deutlich anders ist, wenn es auf so einem gemeinsamen, solidarischen Miteinander ist und halt nicht nur so ein, oh nein, ich muss auf die Bühne kommen, damit ich gesehen werde und nee, wenn ich nicht da bin, dann macht das eine andere und so, dass dieser Konkurrenzgedanke, der bringt uns halt überhaupt nicht weiter und ich glaube, dass das ganz, ganz lange leider so war, dass so, weil Frauen immer gesagt wurde, ah ja, da ist nur ein Platz am Tisch für eine Frau und deswegen war dann, glaube ich, immer so viel Konkurrenz und jetzt ist halt so, ha, scheiß auf diesen Tisch, ey, irgendjemand von uns ist bestimmt Tischlerin und kann eigenen Scheiß tischlern.
So nämlich.
Wenn ich da noch, also ich, das ist ja nicht mein Arbeitsbereich, aber ich lerne gerade voll viel und Dankeschön. Was ich damit sage, also was ich vielleicht auch auf so einer Allyship als Praxisebene vielleicht noch hinzufügen würde, es fängt ja natürlich auch damit an, das ist natürlich auch, gerade wenn wir zum Beispiel, jetzt stellt euch vor, so ich in den Klassenräumen sitze ich da mit irgendwelchen Jungs, 13, 14, 15 Jahre alt, sobald ich dann halt irgendwie Frauenrap anmache oder sowas, keine Ahnung, jetzt von Wassermann zum Beispiel. Also so Leute, es ist auch eine Praxis, überhaupt für eine Sehgewohnheit zu brechen und zu sagen, erstens, Rap muss nicht immer irgendwie auch so hart und ne, mit Männlichkeitsbildern verbunden sein. Man muss natürlich auch daran arbeiten, weil das oftmals mit misogynen Narrativen auch verbunden ist, weil die Leute eben keine gute Musik auch mit Frauen oft verbinden, weil sie sagen, das höre ich nicht, das spricht mich irgendwie nicht an. Und dann ist auch nochmal die Frage, so welche männlichen Rapper beispielsweise machen in ihren Featuren zum Beispiel auch Platz für Personen, weil damit geht ja auch eine riesengroße Reichweite einher. Ich weiß ja zum Beispiel, ne, ich kenne zum Beispiel Upsilon, der hat früh Wassermann schon reingeholt und sowas. Das sind Sachen, dann sind große Feature daraus entstanden. Dadurch hätte ich eine große Followerschaft. Also auch da müssen wir, glaube ich, unabhängig von so Strukturen auf der Festival-Ebene, sondern wir gehen zum Beispiel auch Rapper mit Frauen um, ne, braucht es ein Awareness-Team auf dem Konzert oder auch hinter der Bühne, low-key. Also wir brauchen...
Awareness-Team im Studio. Awareness-Team im Studio bei Writing
im Studio so. Also wer pusht da eigentlich wen auch im Hintergrund? Und ich meine, ich wollte nicht drüber sprechen, aber ich werfe den Namen einfach mal rein, weil ich das schon auch bezeichnend finde, auch im Umgang mit von zum Beispiel auch von Rassismus betroffenen Männern. Die Haftbefehl-Doku hat einfach super viele Ebenen deutlich gemacht, über die wir auch sprechen könnten, aber ich finde es trotzdem wichtig, wer pusht wen eigentlich im Hintergrund, wer holt welche Feature ran und dann was ist die Verantwortung auch von Labels zum Beispiel, also auch da, weil es ist halt nicht gewonnen, wenn dann auf einmal, ich habe jetzt nur, also ich komme erst langsam rein in die Musik von Ikimel und ich habe nur diesen Schwester Eva Beef und mitbekommen und sowas und dann und auch Nura, die dann immer wieder rein, das war dann so. Also da drin, die Frage ist so ein bisschen auch, wie schaffen wir es auch auf Social Media überhaupt auch, weil wir wissen auch aus Studien, dass auf Social Media misogyne Narrative automatisiert durch KI reproduziert werden. Das hilft ja im Prinzip nicht dafür, dass wir sagen könnten, hey, zum Beispiel eine Wassermann macht richtig geile Mucke, was sie auch macht. Aber wenn, sobald wir da nicht in die Köpfe kommen, wird es auch keine Bereitschaft vielleicht auch dazu geben zu sagen, heute höre ich jetzt halt nicht Luciano oder keine Ahnung was Tamra, sondern ich höre heute mal Wassermann, ich höre heute mal whatever. So, und dann auch das, daran müssen wir auch arbeiten, in diese Räume zu gehen. Also auch Radiostationen zum Beispiel haben eine ganz große Verantwortlichkeit. Mhm. Ich kenne Cosmo so als gutes Beispiel, die halt wirklich versuchen drauf zu beizulegen, aber geh mal bei Kiss FM, das kannst du fast knicken. So. Also da höre ich, jeder dritte Song ist Samra.
So. Ja, de facto. Also höre ich raus, sehr viel vielleicht Hörgewohnheiten im jungen Alter vielleicht schon mal anpassen, arbeiten, weil das ist was, ich frage mich die ganze Zeit, wie kann ich als Mann mit meinen Möglichkeiten irgendwie Leute dazu bringen, vielleicht auch anderen Menschen zuzuhören als Luciano, Samra, die Leute, die wir jetzt, über die wir auch viel geredet haben hier. Ja, einfach genau wie du sagst, Hörgewohnheiten verändern, mehr Flintermenschen irgendwie zeigen, hey, hast du im Release-Radar das und das gehört, das und das gehört. So versuche ich zumindest.
Und halt nicht nur bei Rosalia, weil die ganze Welt das halt hört.
Nee,
das
Kleine. Ist, genau, also, genau.
Aber gleichzeitig da, ne, also mir ist auch gerade eingefallen, wie Gender-Genres auch einfach sind. Also Rap ist halt so sehr, sehr, das hören halt die Jungs und die Mädels hören Popmusik und wie Popmusik zum Beispiel, das habe ich ganz oft, wenn, ne, weil in der Musikbranche, und was hörst du gerade, was hörst du für Konzerte letztens, sah die da? Ich mag Popmusik unter anderem und Drum Bass. Und trotzdem ist mein Spotify-Rap nur Flinter-Person, ne? Und ich denke mir, ich finde es immer ganz lustig, weil dann die Artists dann auch dementsprechend mit gewissen Vorurteilen belegt werden, so, ach, Popmusik, das ist ja keine richtige Musik, die können ja alle gar keine Musik komponieren oder schreiben, das ist ja eh alles, machen eh alles nur die Männer im Hintergrund. Und bei so im Techno-Bereich, gerade so bei den härteren Sachen, die DJs, die weiblichen DJs sind ja, nee, die spielen ja nur auf Play, die haben das ja alles gar nicht selber produziert, die Beats. Und ich denke mir halt nur so, das ist so krass. Und es gibt eine meiner Lieblingsproduzentinnen, Raz, die hat heute, die ist riesig, vor allen Dingen in ihrem Genre, die macht so Drum and Bass, EDM, Future Bass, irgendwie so in die Richtung. Die ist riesig, die füllt auch große Stadien in den USA und Kanada. Da gab's dieses Jahr erst wieder irgendein Bericht über ihre neue Platte und dann wurde gedacht, dass sie natürlich ein Mann ist, weil solche Musik, das kann ja keine Frau machen. Und das ist dann halt irgendwie mal 20, 25 Leute.
Ja, es ist halt auch, Männer fühlen sich immer von Frauen getriggert. Das ist so. Beyoncé gewinnt und was machen die? Direkt eine ganz neue Kategorie. Ich so, okay, tschö. Was ist hier los? Warum direkt neue Kategorie? Lass doch sein. Und ich finde auch immer dieses Narrativ, was immer so gespannt. Ich finde es immer so süß, wie die alle mal sind. Ja, wie die Rapperin und dahinter denen ist der und der und der und der Mann hat das geschrieben und der und der und der. Und ich denke mir so, ja, keine Ahnung, guck bei den anderen Rappern auch. Darunter, wer da alles mitschreibt. Das sind 40 Leute, die diesen einen Song schreiben. Da sind teilweise im Studio schon erlebt bei Rappern, wo andere Leute etwas vorrappen für die und die das einfach nur nachrappen. So, also ich verstehe den Sense nicht so. Und zum Beispiel, ich kann nur von mir reden, wenn ich Song schreibe oder allem, was ich irgendwie mache, ich gebe allen Personen Credits. Auch die Person, die mir Wasser gebracht hat. Ist mir egal, die kriegen alle Credits. Und natürlich ist die Liste dann irgendwann lang so. Und selbst wenn eine Person sagt, sie holt sich jemanden, der irgendwie für die Person schreibt, ja, und jetzt?
Das ist halt Kollaboration einfach. Also
so, let the people deal. So, ich meine, die Hefte von den Rap-Songs ist doch auch nur Copy und Paste. Nur weil du jetzt deinen Namen drauf gesetzt hast, heißt das nicht, dass ich den Song nicht schon 2001 gehört habe. So, don't piss me off.
Ja. Yeah.
Aber ich finde, das ist voll der gute Punkt, so Credits geben. Also nicht nur literally Songwriting-Credits oder Producing-Credits, sondern halt auch so einfach Ideen. Also wie gesagt, ich kenne jetzt die Musiker-Seite nicht, sondern nur so die Orga-Seite, so Behind-the-Scenes-Seite. Und dann denke ich mir auch immer so, gib den Leuten doch Credits, wenn du was Smartes woanders gehört hast, ey, das ist doch, das tut doch gar keinen Zacken aus der Grund, sagen, Jenna hat letztens gesagt, so XYZ oder sowas fand ich super smart. Oder selbst ich, wenn ich irgendwas auf Instagram gesehen habe, versuche ich mir echt zu merken, wer hat das nochmal gepostet. Nicht, weil das wirklich wichtig ist, weil die Person das vielleicht mitbekommt, weil das war vielleicht, keine Ahnung, ein Influencer oder sowas oder Content Creatorin, sondern einfach, weil ich das wichtig finde. Also ich finde es wichtig, einfach Quellenangaben zu geben, Credits zu geben, einfach zu sagen, nee, ich wünschte, ich wäre so smart und wäre alleine drauf gekommen, aber habe ich von wem anders. Und es ist nur so, ich finde es so authentisch und vor allen Dingen, es gibt auch wieder Reichweite. So, dann hat man das gehört, guckt da mal nach und so. Und das gibt vor allen Dingen auch die Chance, dass später Leute halt, wie gesagt, auch noch wirklich nachgucken können. Ach, das war voll die gute Idee. Ich guck mal, was Mathilda sonst noch so gepostet hat für smarte Sachen. Und dann ist das ja auch ein Learning, also nachhaltiger.
Ja, nachhaltig ist das ja auch, wir zeichnen das auch. Also ihr könnt die glorreichen Ideen auch später nochmal nachhören.
Stark, kommen
aber zum Ende. Und ihr habt jetzt noch eine Chance, eine kurze Frage zu stellen. Falls ihr eine habt, dann meldet euch jetzt gerne. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit, aber ich glaube, es gibt gerade eh keine. Dann vielleicht einfach abschließend auch ganz kurz, was wünscht ihr euch denn für die Musikindustrie auch gerade in puncto Allyship? Kurz auf den Punkt gebracht, also vielleicht in zwei Worten.
Bucht Jenna Hendrix.
Krass.
Weniger Fragilität.
Irgendwie einen Umgang damit finden, dass ein Großteil der Musikindustrie und der Männer Täter sind. Damit müssen wir sprechen, auch wenn die nicht outgecallt sind. Aber das ist ein Umgang.
Und mehr als zwei Worte.
Ich ging nicht anders.
Weniger Täter.
I made my point.
Yannick, willst du die Abmoderation machen?
Liebe Leute, danke für euren Input. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, manche mehrfach tatsächlich. Es war für mich ein inneres Blumenpflücken, ein inneres Ponyreiten und ich habe sehr viel mitgenommen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, diese Gespräche so zu führen. Und wenn ich mir was für die Musikindustrie wünsche, dann ist es, dass mehr Leute wie ihr noch mehr Möglichkeiten bekommt, die Musikindustrie zu verändern. Weil ihr macht auf jeden Fall einen sehr, sehr krassen Impact und, glaube ich, macht Arbeit, die sehr, sehr, sehr ertragreich in der Zukunft auch noch sein wird. Deswegen danke ich dafür und danke fürs Teilen von euren Perspektiven.
Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.